Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Bernhard Kempf. Nein, ein Glanzstück war das sicher nicht. Der Wahlsonntag in Berlin, denn der bleibt wohl noch lange als Pleiten-, Pech- und Pannentag in Erinnerung. Wahllokale mit falschen Stimmzetteln oder aber die waren zwischenzeitlich ausgegangen, lange Warteschlangen. Ja, und dann gab es noch Fälle, da wurde nach 18 Uhr abgestimmt. Jetzt sind die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der Bezirksparlamente offiziell im Amtsblatt veröffentlicht worden. Und das heißt auch, jetzt kann jeder, der will, die Wahlen anfechten. Was das genau bedeutet, das erklärt Christoph Reinhardt aus der landespolitischen Redaktion.
Genau 4 Wochen beträgt die Frist. Rein formal sind die Hürden niedrig, schriftlich muss der Einspruch erfolgen und die Begründung muss gleich mit dabei sein. Einsprüche von ganz normalen Wahlberechtigten erwartet der Verfassungsgerichtshof aber eher nicht. Der Jurist Christian Pestalozza stellt klar:
In dieser Wahlprüfung ist der Wahlberechtigte nur in einem ganz speziellen Aspekt mal zuständig, Einspruch zu legen. Sonst sind es Fraktionen, Kandidaten, Parteien, die Landeswahlleiterin, Wahlorgane sonstiger Art. Die sind alle einspruchsberechtigt, aber nicht wir als Wahlbürger.
Nur bei Fehlern im Wählerverzeichnis oder wenn etwas mit dem Wahlschein nicht stimmte, lohnt sich für Wahlbürger ein Einspruch. Der einzige Weg, um eine Wiederholungswahl zu erzwingen. Bei langen Schlangen, fehlenden Stimmzetteln oder Wählen erst nach 18 Uhr können aber die Bewerber und ihre Parteien Einspruch einlegen. Die CDU stört sich vor allem daran, dass in etlichen Wahllokalen noch nach 18 Uhr gewählt wurde, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak.
Der Umstand, dass bis weit nach 18 Uhr, bis fast 21 Uhr, Menschen in der Schlange standen beim Wahllokal und zeitgleich bereits die ersten Prognosen, die ersten Hochrechnungen bekannt waren. Ich glaube, das ist etwas, was zu wenig bislang noch beleuchtet worden ist.
Während die CDU noch prüft, haben andere Politiker ihre Einsprüche schon eingereicht, wie Marcel Lute von den Freien Wählern. Oder zumindest angekündigt, wie die AfD und die Satirepartei Die Partei. Von Amts wegen erhebt auch die Landeswahlleitung Einspruch. In 2 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse der Direktkandidaten so dicht beieinander, dass das Verfassungsgericht über die Folgen der Unregelmäßigkeiten entscheiden soll. Denkbar wäre eine Wiederholungswahl, sagt Verfassungsrechtler Pestalozza. Möglich sei aber auch, dass das Gericht die Wahlfehler lediglich feststelle.
Das ist nicht irrelevant. Es ist ein wichtiger Hinweis natürlich für die Durchführung der nächsten Wahl.
Ein wichtiger Punkt bei der Aufarbeitung, genügend ehrenamtliche Wahlhelfer zu gewinnen. Rund 1000 von ihnen hatten diesmal kurzfristig abgesagt, trotz der Erhöhung des sogenannten Erfrischungsgeldes von 50 auf 60 Euro. Aber selbst dessen Auszahlung sorgte für Ärger. Olaf Umlier aus Marzahn-Hellersdorf will nie wieder Wahlhelfer sein, denn nach einem 15-Stunden-Tag musste er seinem Geld auch noch hinterherlaufen.
Es war ein sehr langer Sonntag. Wir waren bis, glaube um 23 Uhr wieder zu Hause. Es kann nicht sein, dass ich als Wahlhelfer dann 4 Wochen aufs Geld warten muss.
Wie man beim nächsten Mal die Wahlhelfer besser aufstellen kann, darüber soll sich eine Expertengruppe zügig Gedanken machen. Das hat der Innensenator angekündigt. Auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss könnte zur Aufklärung beitragen. Schnelle Entscheidungen sind nicht zu erwarten, auch nicht auf dem Rechtsweg, schätzt der Jurist Pestalozza. Bis das Verfassungsgericht entscheidet, könnten Monate vergehen.
Ja, und soweit der Bericht von RBB-Reporter Christoph Reinhardt. Gute Nachrichten, die gibt es vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Menschen ohne Job, die ist im Oktober bundesweit überraschend stark gesunken. Ja, und auch bei uns in der Region, da gab es weniger Erwerbslose. Die Arbeitslosenquote, die lag in Berlin bei 9,2 und in Brandenburg bei 5,3%. Die Einzelheiten hat RBB-Reporter Matthias Bartsch.
Rund 186.000 Menschen sind aktuell in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Vormittag bekannt gab, sind das 4.400 weniger Arbeitslose als vor einem Monat und 18.700 weniger als vor einem Jahr. Ein Wermutstropfen ist bei den Berufsanfängern zu verzeichnen. Anfang des Monats waren noch 3.400 Bewerberinnen und Bewerber in Berlin ohne Ausbildungsplatz, sagt Manja Kratz von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg.
Der Appell geht an alle Suchenden, auf die Berufsberatung, die Jungberufsagenturen zuzugehen, sich beraten zu lassen. Hier gibt es eben noch Chancen und nicht nur in Berlin, sondern auch über Berlin hinaus in Brandenburg. Viele Unternehmen, die dorthin ringend Nachwuchskräfte suchen.
In Brandenburg sieht die Lage auf dem Arbeitsmarkt bereits wieder aus wie vor der Pandemie. Aktuell 71.300 Arbeitslose bedeuten 1.800 weniger Menschen ohne Job als im September und knapp 10.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.
In Brandenburg wurden in fast allen Branchen im Oktober ein steigender Arbeitskräftebedarf registriert, insbesondere im Handwerk und in der Industrie, in der Zeitarbeit, in den freiberuflichen Dienstleistungen, aber eben auch im Einzelhandel und in der Gebäudebetreuung. Dieser positive Trend seit Beginn des Jahres setzt sich fort.
Problematisch bleibt die Situation in den Branchen, die nach wie vor von Corona-Einschränkungen betroffen sind. Das Gastgewerbe zum Beispiel, die Veranstaltungsbranche und auch Teile des Handels. Vor allem in der Hauptstadt werde es deshalb noch dauern, bis auch hier die Arbeitslosenzahl ein ähnliches Niveau erreichen könnte wie vor der Pandemie.
Die Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg zusammengefasst von RBB-Reporter Matthias Bartsch. Weniger Stau, weniger Unfälle und ein besserer Verkehrsfluss. Das ist das Ziel für das neue Autobahndreieck Funkturm, denn das soll in den kommenden Jahren komplett umgebaut werden. Die Pläne dafür, die hat die Berliner Planungsgesellschaft DEGIS jetzt vorgestellt. Und was sich alles ändern wird, das erzählte uns RBB-Reporterin Anke Michel.
Frühestens 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen, die das Dreieck Funkturm komplett umgestalten werden. Die Anschlussstellen der Autobahn werden dann in Höhe Messedamm zusammengeführt. Nicht alle Ein- und Ausfahrten bleiben dabei an den gleichen Stellen. Beispielsweise soll es die Abfahrt Halenseestraße so nicht mehr geben. Diese Bauarbeiten sind sehr umfangreich und werden lange dauern, sagt DEGIS-Pressesprecher Michael Zart.
Für diese haben wir circa 8 Jahre veranschlagt, sodass frühestens im Jahr 2032 mit der Fertigstellung des neuen Autobahndreiecks Funkturm zu rechnen ist.
Während der Bauarbeiten soll der Verkehr weiter fließen, aber es wird Einschränkungen geben, die die Autofahrerinnen und Autofahrer merken werden, so Michael Zart weiter.
Zunächst einmal gilt der Grundsatz, dass wir die Zahl der Fahrstreifen, die es heute gibt, auch während der Bauzeit erhalten wollen. Allerdings wird es eine sogenannte Baustellenverkehrsführung sein. Das heißt, die Fahrstreifen werden etwas schmaler und es wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung geben. Und nach kommen dann auch provisorische Fahrbahnen dazu, also provisorische Bauwerke, die den Verkehr aufnehmen sollen. Aber wie gesagt, immer mit der gleichen Anzahl von Fahrbahnen wie heute.
Die Raststätte Avus wird mit Beginn der Bauarbeiten geschlossen. Hier führt die Autobahn dann später lang. Und auch für S-Bahn-Fahrgäste wird der Umbau spürbar. Hier muss eine Behelfsbrücke gebaut werden. Der Verkehr auf der Ringbahnstrecke wird deswegen zeitweise unterbrochen werden müssen. Nötig ist dieser Komplettumbau, weil das Autobahndreieck in seiner jetzigen Form nicht sanierungsfähig sei, sagt die DEGIS. Die Brücken sind marode. Es gibt sehr kurze Auf- und Abfahrten. Das sei alles so nicht mehr zulässig. Und Ziel sei es, einen besseren Verkehrsfluss zu erreichen, sagt Michael Zart.
Wenn das Autobahndreieck Funkturm umgebaut ist, wird es insgesamt überschaubarer. Es werden die dicht aufeinanderfolgenden Ein- und Ausfahrten entzerrt. Das heißt, es wird insgesamt sicherer und der Verkehrsfluss wird sich gegenüber heute stark verbessern. Und für die Anwohner wird es deutlich leiser als heute, denn verschiedene Bereiche bekommen einen besseren oder auch zum ersten Mal Lärmschutz gegenüber der heutigen Situation.
Schon seit Monaten gibt es Informationsveranstaltungen zu dem Umbau für die Anwohner. Mehrere Anwohnerinitiativen haben schon durchgesetzt, dass die neue Anschlussstelle Messedamm in Höhe der alten Avus-Tribüne gebaut wird und nicht auf der Jaffee-Straße neben der Siedlung Eichkamp. Ein letzter großer öffentlicher Termin zur Bürgerbeteiligung findet heute Abend statt. Da stellt die DEGIS alle Pläne den Anwohnerinnen und Anwohnern vor. Dann geht es ins Planfeststellungsverfahren. Das Fernstraßenbundesamt muss den Umbauplänen zustimmen, prüft dann also auch alle Einwendungen dagegen. Mindestens 300 Millionen Euro soll der Komplettumbau des Dreiecks Funkturm kosten. Eingepreist sind hier aber noch nicht die gestiegenen Kosten für Baumaterialien.
Das Autobahndreieck Funkturm wird umgebaut. 2023 soll es losgehen. Der Beitrag war von RBB-Reporterin Anke Michel. Nach Brandenburg. Seit 5 Jahren gibt es dort ein Modellprojekt, das nennt sich Schulgesundheitsfachkräfte. Ja, und diese Fachkräfte, die verbinden Wunden oder betreuen Kinder beispielsweise mit chronischen Krankheiten wie Epilepsie oder Diabetes. Derzeit, da berät die Brandenburger Landesregierung über den Haushalt und fraglich ist, ob es für dieses Projekt weiter Geld geben wird. Mehr dazu von Oliver Schosch.
An den Schulen werden sie meist Schulkrankenschwestern genannt. Sibylle Rudnick ist eine von ihnen. Sie arbeitet in Cottbus an der UNESCO-Grundschule und an der Regine-Hildebrand-Grundschule. Sie erzählt, dass sie pro Tag bis zu 20 Kinder betreut. Doch ihre Arbeit besteht nicht nur aus der Versorgung von Notfällen und der Betreuung chronisch Erkrankter.
Letztendlich arbeite ich auch präventiv. Ich gehe auch richtig in den Unterricht, so dass die Kinder von Klasse 1 bis Klasse 4 die Körperfunktionen kennenlernen, die gesunde Ernährung, wissen, warum es wichtig ist, auf seinen Körper zu achten. In Klasse 5, 6 wird das Ganze dann ein bisschen in den Fachunterricht eingebaut, Fachbereich Navi, wie das Herz arbeitet, wie zum Beispiel Impfungen wirken.
Das Projekt werde sehr positiv aufgenommen. Deswegen wollen die Landes- und Kreiselternvertreter in Brandenburg für den Erhalt kämpfen, so der Sprecher des Kreiselternrats Cottbus, Mike Jorsch Schuppe.
Es ist schon traurig zu sehen, dass die Politik mittlerweile sich so weit entfernt hat von den Problemen, die an Schulen herrschen, auch durch Corona bedingt. Wir können nicht nachvollziehen, wenn das so ein Erfolg war in den letzten Jahren, warum man dann etwas wegnehmen möchte. Und wenn die Begründung ist, das Geld wäre dafür nicht da, dann muss das Land sich mal darum kümmern, irgendwo anders Geld wegzunehmen und das in die Sachen zu investieren, die für die Zukunft wichtig sind. Denn an jede Schule gehört eigentlich eine Gesundheitsfachkraft.
Unterstützung gibt es da von den Brandenburger Linken und deren Fraktionschef Sebastian Walter.
Das ist auch ein Projekt aus unserer Regierungszeit. Alle Beteiligten sagen, die AWO, die Schulen, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass Schulkrankenschwestern ein wichtiges Mittel sind, weil sie eben nicht nur irgendwie ein Pflaster aufkleben, sondern tatsächlich auch Aufgaben der Sozialarbeit mit übernehmen, der Gesundheitsbildung übernehmen. Und deshalb ist es für uns ein absoluter Skandal.
In der Brandenburger Regierungskoalition ist vor allem die CDU anderer Meinung. In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation gäbe es einfach andere Prioritäten, sagt CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Bei den Schulkrankenschwestern handelt es sich bislang um ein Pilotprojekt, von dem nur ganz wenige Schulen in Brandenburg profitieren können. Mein Eindruck ist, dass der Bedarf an den Schulen, insbesondere im Bereich des pädagogischen Personals, besteht. Und insofern sollten wir darauf auch Prioritäten setzen.
Die Linken haben für kommenden Mittwoch eine Demonstration vor dem Brandenburger Landtag angekündigt, wenn im Sozialausschuss unter anderem über das Schulkrankenschwesternprojekt verhandelt wird.
Aus Potsdam war das der Bericht von Oliver Schosch und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.